Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wert bekommen. Seitdem lässt mich der Gedanke nicht. Wenn Sie denn tatsächlich fragen. Und so wuchs dann stetig der Gedanke, sollte man nicht einmal aufschreiben, wie wir unsere Schulzeit erlebt haben, bevor uns das von heute 30-Jährigen oder damals nicht in diesem Land Anwesenden beschrieben wird. Zumindest für unsere Enkel könnte das interessant sein, wenn sie dieses Thema einmal im Geschichtsunterricht behandeln. Peter Ensikat, der unvergessene Kabarettautor, war der Meinung, die Erinnerung sei umso schöner, je schlechter das Gedächtnis ist. Gerade das aber, Verklärung, ist in diesem Buch nicht beabsichtigt. Und tatsächlich, nach über 50 Jahren ist vieles vergessen. Da springt auch das oft genannte Langzeitgedächtnis der Älteren nicht ein. Da kam mir die Idee, doch einmal in den alten Klassenbüchern nachzulesen, über Unterrichtsstunden, über Inhalte und Themen der damaligen Jahre. Sicher würde das die Erinnerung beflügeln. Mein Klassenkamerad in den 4 Jahren erweiterte Oberschule, Bernhard, jetzt in Dresden wohnend, ebenfalls im Ruhestand, sagte mir sofort seine Mitarbeit zu, obwohl gerade selbst an einer literarischen Arbeit beschäftigt. Eigentlich ein Wunder, dass es diese Bücher noch gab. Sie waren aus unerklärlichen Gründen entgegen der wohl sonst üblichen Aufbewahrungsfrist von 30 Jahren nicht kassiert, wie das in der Sprache der Archivare heißt, sondern für spätere Generationen im Stadtarchiv aufbewahrt wurden. Da sie die betroffene Erlebnisgeneration selbst wieder nutzen, lesen, bewerten, auswerten würde, war weder beabsichtigt noch vorherzusehen gewesen. Wir taten das nun. Bernhard und ich verbrachten mehrere Tage im Archiv und versuchten, die Schrift unserer Lehrer zu entziffern. Gut, nun hatte ich sie ja in der Hand, unsere Klassenbücher. Wie weiter? Ich stieg auf den geräumigen Dachboden unseres Hauses mit seinen Schränken und Regalen. Ich suchte, ich wühlte mich durch Stapel alter Bücher, blickte kurz in meine Dissertationsschrift, verweilte bei alten Texten des dramatischen Zirkels unserer Schule und dann fand ich sie. Meine Tagebücher aus dieser Zeit. Einer Idee von Wolfgang U. folgend, meines Freundes aus der damaligen Zeit, hatte ich schon vor einigen Monaten, bevor ich dieses hier schrieb, per E-Mail bei allen Klassenkameraden angefragt, ob sie wohl bei meinem Vorhaben mitwirken möchten. Das machte Mut. 18 bekundeten sofort ihre Zustimmung. Ja, und dann ist da noch diese herrliche Errungenschaft des Internets, mit seinen vielen Möglichkeiten zum Erhalten von Auskünften vielerlei Art. Heureka! Während der 8. Klasse stellte sich die Frage, wie es schulisch weitergehen sollte. Mit meinem Klassenkameraden Wolfgang K., immer leistungsmäßig an der Spitze der Klasse stehend, wurde von unserem Klassenlehrer der Vorschlag für die erweiterte Oberschule für uns beide gemacht. Mit meinen Eltern habe ich das dann ausführlich besprochen. Was wäre das Ziel? Natürlich ein Studium, aber welches? Kompliziert wurde die Entscheidungsfindung dadurch, dass ab 1962 in den erweiterten Oberschulen neben dem Abitur noch die Ausbildung in einem Beruf mit Abschluss Facharbeiterbrief erfolgte. Erfahrungsberichte dazu einzuholen war nicht möglich, denn wir schrieben ja das Jahr 1962. Ja, meine Studienwünsche, die waren noch sehr verschwommen. Aber welcher Ausbildungsberuf in den 4 Jahren sollte es denn sein? Hier hatte mein Vater einen sehr praktischen Vorschlag. Er interessierte sich schon immer nebenbei für Elektrik und hatte das mir als Hobby durch einen geschenkten Elektrobaukasten und sonstige Basteleien ein wenig vermittelt. Elektromonteur also, das hier erworbene Wissen könne man immer nutzen, egal oder was man studiere. Von der Schule wurde zudem versichert, dass der erworbene Facharbeiterbrief für die Zulassung zu einem späteren Studium keinerlei Bedeutung hätte, was sich ja dann auch bestätigte. So gab es die Bewerbung zur EOS, erweiterte Oberschule, mit dem Ziel Abitur und Facharbeiterbrief Elektromonteur. Über die erfolgreiche Bewerbung habe ich mir wohl wenig Gedanken gemacht. Trotzdem war mir schon bewusst, dass ich als Arbeiterkind, mein Vater war gelernter Maschinenschlosser und nun aktuell als Bereichsleiter in einem Betrieb beschäftigt, gute Chancen hatte. Ein anderer Mitschüler mit ebenfalls sehr guten Leistungen hatte die von vornherein nicht, weil sein Vater Inhaber eines kleinen mittelständischen Betriebes war und zudem noch den österreichischen Pass besaß, den er auch für seinen Sohn durchsetzen konnte. Wir haben als Schüler offen darüber gesprochen und ich bedauerte sehr, dass er nicht mitkam in die neue Schule. Ansonsten aber galt aus unserer damaligen Sicht und Kenntnis das Leistungsprinzip. Die Zahl der Plätze an der einzigen erweiterten Oberschule des damaligen Kreises war halt limitiert und orientierte sich an dem Bedarf für künftige Studienbewerber. Ingrid, meine Klassenkameradin dazu, mit meinem Zensurendurchschnitt von 1,4 in der 8. Klasse benötigte ich den Bonus Arbeiterkind nicht, um zur EOS zugelassen zu werden. Heute, mit dem Abstand von 50 Jahren, interessiert mich das noch einmal. Also zunächst ein Blick ins Klassenbuch der 9B2 meiner Klasse. Da gab es Einträge hinter dem väterlichen Elternteil. Arbeiter gleich A, Produktionsarbeiter PA, Werktätiger W, Genossenschaftsbauer GB, Selbstständiger S, Intelligenz gleich I. Aber wie erfolgte denn nun die Eingruppierung? Offensichtlich war der Vater maßgebend. Warum eigentlich nicht die Mutter? Hatten wir nicht Gleichberechtigung der Frau? Und wie wurde denn nun eingeteilt? Ich konnte nichts dazu finden. Keine Richtlinie, keine Durchführungsvorschrift, nichts. Mein ehemaliger Lehrer und jetzt väterlicher Freund Gerhard Rehn konnte mir da auch nicht weiterhelfen. Gemeinsam schauten wir uns Beispiele an. Hauptbuchhalter ist gleich W, also Werktätiger. Kraftfahrzeugschlosser, Produktionsarbeiter. Friseurmeister, Selbstständiger. Werkleiter, gleich Arbeiter. Postamtsleiter, gleich Arbeiter. Heizer, Produktionsarbeiter. Lehrer, Intelligenz. Pfarrer, Intelligenz. Tischlermeister, Selbstständiger. Mindestens 50% der Schüler eines Jahrganges mussten Arbeiter- und Bauernkinder sein. Das stand damals eisern fest, da ging nichts daran vorbei, so mein Lehrer. In meiner Klasse waren tatsächlich 50%, also 15 Schülerinnen und Schüler, Arbeiter- und Bauernkinder, also PA, A und GB. Schaut man sich aber die Klassifikationsbeispiele genauer an, so wird deutlich, dass hier große Spielräume bestanden, die dann auch genutzt wurden. Werkleiter gleich Arbeiter. Hier trifft offensichtlich zu, was Rhetorikprofessor Walter Jens einmal in einem Interview zutreffend äußerte. Unten wird stets anders gelebt als oben, vorgeschrieben und mit Machtkalkül vorbeigedacht wird. Am Ende der 4 Jahre erweiterte Oberschule hielten wir neben dem Abitur stolz unser Facharbeiterzeugnis für Elektromonteur, heute sagt man wieder Gesellenbrief, in den Händen. Was hat das nun mir, der ich Tierarzt wurde, gebracht? Eigentlich nicht wenig. Vor allem hatte ich hautnah erlebt, wie außerhalb der Schule, beziehungsweise später der Uni, schwer und fleißig gearbeitet wurde. Das bewahrte mich und sicher noch viele von uns davor, später als Akademiker hochnäsig auf die einfachen Leute herabzusehen. Gleichzeitig wurden natürlich auch die Schwierigkeiten in der Wirtschaft gesehen. Das freilich nicht so deutlich wie heute, eher unbewusst. Mangel in der Organisation, das Fehlen von Material, das Finden von Aushilfslösungen, das war ja tägliche Praxis und deshalb kaum als etwas Besonderes wahrnehmbar. Ja, und schließlich haben mir meine Kenntnisse als Elektriker später noch gute Dienste geleistet, so bei der Modernisierung von Wohnungen meiner Familie. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann, das hat schon Friedrich Schiller festgestellt. Mitschüler Michael, der später ein Elektrofach an der TU Dresden studiert hat, Abschluss Diplomingenieur, betonte, dass ihm diese beruflichen Grundlagenkenntnisse während und nach dem Studium viel geholfen haben. Hören wir nochmal Rudi, ebenfalls aus meiner Klasse. Die Lehre im Elbtalwerk hat mir viel gegeben. Da war der Herr Adrian, ein Lehrmeister nach altem Schrot und Korn, der uns in den ersten 2 Jahren die Metallgrundausbildung beigebracht hat. Von der zehre ich noch heute. Und wenn es nur die Ordnung am Arbeitsplatz ist. Ja, und bei meinem späteren Job im Hochbauamt habe ich viel mit Elektroplanungsbüros und Firmen zu tun gehabt. Als Partner mit Berufseinblick, vorsichtig ausgedrückt, hat man dann schon einen besseren Stand bei Beratungen auf Baustellen. Eins unserer Mädels, Sabine, die eigentlich Chemielaborantin werden wollte, hat sich zu meiner Frage so geäußert. Elektromonteur habe ich später nicht wirklich verwendet. Ingrid dagegen meint zu dieser Zeit, die Ausbildung im Elbtalwerk und später im Kunstseidenwerk habe ich durchweg in guter Erinnerung. Herr Adrian von der Lehrwerkstatt war eine Seele von Mensch. Einen der Lehrer der Berufsschule habe ich dagegen überhaupt nicht gemocht. Die praktische Prüfung beinhaltet die Installation von Unterrichtsräumen in der Betriebsberufsschule im Kunstseidenwerk. Auch das machte mir viel Spaß. Gottfried teilt mir mit, wichtig war der Facharbeiterbrief. Sogar bei der Müller Unternehmensgruppe, seit 2008 zur Eden Corporation gehörend, hier im Westen, wurde mir dieser Nachweis hoch angerechnet. Für Jürgen H. hatte sein erlernter Beruf später noch einen ganz anderen Nutzen. Zum Abschreiben meines Manuskriptes der Diplomarbeit hatte ich die Institutssekretärin gewonnen. Sie suchte gerade einen Elektriker für ihre Wohnung. Hier zahlte sich nun mein Beruf Elektromonteur aus und ich bekam noch zusätzlich 50 Mark für die Arbeit. Reinhard dagegen etwas nachdenklich. Im Prinzip war die Sache mit der Berufsausbildung nicht falsch. Der Blick ins Arbeiterleben übt ja sehr und schützt vor Hochmut. Wenn ich da an diverse Künstler- und Intellektuellenkreise denke, in die man so gelegentlich schaute, denen hätte ein Elbtalwerk vielleicht mal ganz gut getan. Aber die Berufswahl Elektriker habe ich total aus dem Bauch und total dämlich gemacht. Dachte so an die kindlichen Spielereien mit dem Elektrobaukasten, habe aber schnell kapiert, dass das alles überhaupt nicht mein Ding ist. Und es war mir dann lebenslang die Lehre, auch zum Weitersagen. Nie einen ungeliebten Beruf durchziehen, das ist der Horror. Also habe ich mich artig und zähneknirschend durchgewurschtelt mit kollegialer Hilfe meines Freundes Siggi. Der Meister sagte grinsend zum Abschied, sagen Sie keinem, bei wem Sie gelernt haben. Ich habe nie wieder im Leben ein Elektrokabel angefasst. Ja, liebe Zuhörer, und heute lese ich dann vom dualen Abitur, seit Schuljahr 2011-12 zunächst als Modellversuch in Sachsen möglich und das mit Erfolg. Da kommt man in 4 Jahren nach erfolgreichem Realschulabschluss zu Abitur und Berufsausbildung. Es gibt ja einige überraschende Übereinstimmungen mit damals. Vom Schulalltag in den 4 gemeinsamen Jahren gibt es dann im Buch viel zu berichten und zu lesen. Vom Unterricht mit 38 bis 39 Wochenstunden, von Problemen der Organisation der Berufsausbildung, Mitgliedschaft in der Freien Deutschen Jugend, kurz FDJ, Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Sport und Technik, gleich GST, Anfertigung von Jahresarbeiten, heute übrigens im sächsischen Gymnasium zu finden unter der Bezeichnung besondere Lernleistung, verschiedene Freizeitaktivitäten. Ein Ereignis, und jetzt komme ich wieder zum Buch, vom Frühjahr 1965, also 10. Klasse, hat sich mir und allen, die ich dazu befragte, besonders eingeprägt. Ende Februar dieses Jahres besuchte eine Delegation der DDR an der Spitze Staatschef Walter Ulbricht Ägypten. Mit von der Partie war der Chefkommentator des DDR-Fernsehens, Karl Eduard von Schnitzler, später als Sudelede und damals schon wegen seiner umfangreichen Frauenbekanntschaften bekannt. Prompt gab es über diese Personen auch einen der zahlreichen Volkswitze. Also während des Besuches hätte fast ein Attentat stattgefunden. Man hatte Walter Ulbricht eine Bombe ins Bett gelegt. Passiert ist aber nichts. Es war eine Sexbombe und die hat Karl Eduard von Schnitzler schnell entschärft. Lach, lach, lach. Und eben diesen Witz erzählte dann der gesamten Klasse während des Unterrichts unser Russischlehrer, Herr Lehmann. Wohl auch noch in anderen Klassen. Was dann passierte, lesen Sie auf den folgenden Seiten des Buches. Ich spare das jetzt mal aus Zeitgründen aus. Eine halbe Stunde ist schnell rum. Nein, der Lehrer wurde nicht verhaftet, aber es hatte Folgen. unsere Schule hatte auch ein Internat. Ein Internatsplatz für Schüler mit weiter Anfahrt ist heute nicht mehr vorstellbar, außer in Ausnahmefällen wie beim bilingualen Internat des Pirnaer-Schiller-Gymnasiums. Ist das nun interpretierbar als weitere staatliche Maßnahme zur Indoktrination der Jugend? Gottfrieds Zusammenfassung möchte ich deshalb nicht unterschlagen. Im Nachhinein betrachtet war das Internat die beste Schule fürs Leben. Mit 14 Jahren war man plötzlich auf sich allein gestellt. Auch wenn wir am Wochenende nach Hause fuhren, musste man sich 6 Tage lang selbst orientieren, organisieren und disziplinieren. Erstaunlicherweise hatten wir das schnell im Griff. So hatten wir auch dank älterer Mitschüler bald die nächste Kneipe, die sinnigerweise Tankstelle hieß, ergründet, die Gaststätte Pferdehempel gefunden für den Fall, wenn es in der Internatsküche mal nichts Passendes gab. So haben wir auch die Entfernung zum Elternhaus und damit diese Freiheit schätzen gelernt. Dass es etwas Schönes gewesen sein muss, zeigt sich daran, dass wir, die Internaten, auch heute noch enge Kontakte haben. Ich bin kein Psychologe, aber mich interessiert, was uns derart fürs Leben geprägt hat. Nicht individuell, um jeden Preis, wie wir es heute erleben und oktroyieren, sondern Entfaltung des Individuums in einer und durch die Gemeinschaft war der Weg. Ja, kurz das dazu. Und wir sind ja bei der Schule, also noch was zum Unterricht. Ein kurzer Blick in das Fach Deutsch, Klassen und 9 und 10 mit Herrn Gann, 11 und 12 mit Herrn Reinisch. Da gibt es viel zu sagen. Lehrer Kurz Reinhardt. Eigentlich waren mir die Lehrer eher Schnuppe. Auch keiner irgendwie sonderlich geprägt, weder im Schlimmen noch im Guten, höchstens Reinisch. Das war was für mich. Der hatte Witz und Grips. Mein Buch, Mittwoch, 9.3.66. In Deutsch sprechen wir nackt unter Wölfen. Unser jetziges Thema, das Höhere, Verstand oder Gefühl. Kurze Einblendung, es ist noch her. Da lief im ARD, und zwar am 18. Oktober 2016, der Film. Vielleicht kann sich der eine oder andere da erinnern, ging es um ein Flugzeug, das gekapert wurde oder nicht abschießen. Also ein Thema, was auch heute noch aktuell ist. Und nur noch mal Rainer zum Deutschunterricht. Hier Literatur. Doch starke, realistische Momente in den Büchern damals. Der geteilte Himmel, Ankunft im Alltag. Die hat Reinisch ja wohl nicht ohne gelegt. Wir haben die Dinger damals freimütig durchexerziert, hatte Hauch Dissidententum und hat mich ziemlich beeindruckt. Noch viel mehr sogar erst hinein. Es gab ja, wie man heute weiß, sehr viel Ärger höheren Orts da Autoren. Deren Blick auf die Arbeiterklasse und die Kleinbürgergenossen war doch drastisch. Im Nachhinein, liebe Anwesende, Jahren Abstand ist manches leichter zu verstehen, anders zu deuten. Mancher kluge Sätze schreiben und schnelle Urteile liefernd, hat das noch nicht verstanden. Oder früher einer meiner Chefs so schön, hinterher, da schauen die Hühner. Unser Lehrer bemühte sich, die Situation zu begreifen und das begreift Schülern zu vermitteln. Mit Sicherheit war das eine Gratwanderung für ihn. Bei der Bewertung dieser Dinge darf man auch nicht übersehen, dass die Belletristik der DDR in einer kritischen Öffentlichkeit hatte, die gelenkte Presse nicht übernehmen konnte. Dabei erlernten wir im Laufe der Zeit das Lesen zwischen den Zeilen, das Verstehen der verschlüsselten Botschaften. In die Geschwister von Brigitte Reimann sich junge Leute über die verkrusteten DDR-Machtstrukturen auseinander bzw. wettern darüber. Uli, ein junger Wissenschaftler, will Schiffe. Als Frage steht dann, ob das genügt oder ob er nicht darüber nachdenken sollte, wofür oder für wen? Eigentlich ein aktuelles Problem. Denken wir Deutsche noch nach, wofür wir technisch hervorragend oder für wen? In Christa Wolfs geteilten Himmel zerbricht in Teilung die Liebe zweier junger Menschen, Rita und Manfred. Das Land ist geteilt, auch die Ideologien sind grundverschieden und prallen aufeinander. Und mein Freund Reinhardt ergänzt hier treffend für die heutigen. Christa Wolf ja zugleich eine immer gültige Lebensweisheit. Der jugendliche Elan, eine für gut gehaltene Idee einzusetzen, der kann, wenn denn ihre Erfüllung nicht ins Diktatorische, ins Unmenschliche kippt. Etwas sehr Schönes, Erfüllendes, was Lebenssinnstiftendes sein. Selbst wenn man dabei viele Federn lassen muss und es nicht gut ausgeht. Dafür wird man halt auch ein bisschen klüger. Das wollen wir bei allem späteren Wissen über Vergeblichkeit nicht ganz vergessen. Denn der Himmel teilt ja nicht nur ideologische Systeme. Er vermag auch gegenseitige Lebensansprüche zu trennen. Obligatorisch war beim Show ein Aufsatz. Also wurde nochmal geübt mit Themen, die eventuell so oder ähnlich könnten. Mein Tagebuch, Donnerstag, 20. Oktober 66. Der Aufsatz ist auch geschafft. Alle Themen außer dem achten waren, die wir erklären und zu denen wir Stellung nehmen mussten mit Hilfe unserer Fausterkenntnisse. Mein Thema, ein Zitat aus Die Abenteuer des Werner Holt, Band 2, hieß etwa: Wir haben uns damit abzufinden, dass die Menschheit höchst willkommen ist, ja, missraten erscheint. Mein Klassenkamerad lässt mich staunen. Es klingt unwahrscheinlich für eine solche Schule, aber meine Weltverbesserungsideale, die mir heute noch anhängen, nicht nur aus dem Religionsunterricht haben, sondern muss sie aus dem Deutschunterricht, aus dem Faust und wer weiß was noch, mitgenommen haben. Ja, wenn in diesem Fach auch mancher Tropfen Schweiß geflossen ist, die 4 Jahre wahrgebens, wir haben manches mitgenommen ins weitere Leben, auch wenn das spät begriffen wurde. Danke. Und vielleicht ein paar Worte zu einem Fach, was Russisch heißt. In der DDR ab Klasse 5 war ja Russisch erstes Fach, wenn und aber. Am Anfang, also in der 5. und vielleicht auch 6. Klasse, noch ganz interessant, weil eben neu. Über die Schule kamen wir auch rund an zwecks Briefaustausch. Das verlief aber immer wieder im Sande. Austausch war damals ja nicht zu denken, schon wegen der oft sehr weiten Entfernung auch der politischen Bürokratie. Und die Interessen, die waren sehr verschieden. Ich erinnere mich an eine längere Brieffreundschaft mit einer Tamara aus dem Verwaltungsbezirk Kurgan im Südwesten Sibiriens und an einen sehr kurzzeitigen Brief mit einem Jungen aus Sachalin, also noch viel weiter östlich. Die Inhalte dieser Kurse waren meistens banal und endeten seitens unserer Partner oft in dem Wunsch, Bilder von Schauspielern oder Briefmarken zu schicken. Unsere Lehrer gaben sich auch redlich Mühe, Herr Lehmann mit seinem unglücklichen Witz, dann ein halbes Jahr eine Vertretung, schließlich in der Elf Herr Reisky, Vorname Olgiert, unter uns Schülern entsprechend sächsisch tituliert. Der stand voll im Stoff und war als strenger Lehrer von uns akzeptiert. Dazu trug auch sein bei mancher Fehlleistung seiner Schüler hervorbrechender Humor bei. Wie war das doch einmal? Auf eine minderwertige Antwort im Mündlichen plötzlich ausschweifende Ausführungen zum gut erhaltenen Mammuts im sibirischen Eis. Ja, das war erstaunlich. Und die Wissenschaftler rätselten, wie es dazu gekommen sein konnte. Schließlich im Schluss, dass über das Tier eine furchtbare Katastrophe hereingebrochen sein muss. Wir schauten und hörten verständnislos. Doch dann kam mehrfacher Lautstärke. Und solch eine Katastrophe müsste jetzt über sie herein. Lautes Gelächter unsererseits, ein fröhliches Grinsen seinerseits. Und schon ging's normal weiter. Haben wir uns unterdrückt gefühlt wegen dieser Pflichtsprache? Man, die EU-Spitzenpolitiker in der DDR aufgewachsen, hier studiert, in der FDJ, teils auch in Leistungsfunktionen, meinen jetzt, wir hätten das unbedingt. Haben wir gelitten? Ja, manchen Sprachbegabten fiel ruhig, machte ihm sogar Spaß, so ging es Irmgard. Mit Russisch hatte ich nie. Wenn man einmal die Grundlagen der Grammatik verstanden hatte, war alles ganz leicht. Kurzer Einschub von mir, und wenn's die Eltern mögen, so wird, im Buch so nachzulesen, geklagt. Mal gegen Russisch in Sachsen, mal gegen Russisch in Baden-Württemberg. So in verschiedenen Zeitungen gefunden. Das letzte, und nun komme ich zum Schluss, habe ich überschrieben, was noch zu sagen wäre. Da gäbe es noch eine ganze Menge. Doch wie gesagt, unsere Zeit ist begrenzt und vielleicht der eine oder die andere von Ihnen auch selbst lesen, was es noch zu sagen gäbe in einer nicht einfachen Zeit. Ich wollte mit meinen Klassen und Kameraden einfach ein wenig beitragen zum Gedanken, der gemeinsamen deutschen Geschichtsaufarbeitung nach 1945 bis heute. So ist aus allen Bestandteilen dieses Erinnerungsbuches, das es ja ist, sein soll, ein Bild entstanden, vergleichbar einem Schwarz-Weiß-Foto, einem vor 50 Jahren hauptsächlich verwendeten bildgebenden Verfahren. Die Kunst beim Anfertigen dieser Bilder ist, zwischen den Schwarz und Weiß möglichst viele Grauwertabstufungen zu erzeugen. Je mehr das gelingt, desto besser ist die Bildwiedergabe, die Wiedergabe der Realität. Desto mehr Details sind erkennbar. Ich hoffe, das ist mir hier ein wenig gelungen. Dankeschön.
Danke, Herr Müller. Wenn das Buch weiterhin interessiert, hier drüben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.